In der heutigen Episode soll es darum gehen, dass ich euch meine persönliche Checkliste vorstelle, wie ihr eine gute Suchttherapeutin erkennen könnt. Diese Checkliste basiert auf meinen eigenen persönlichen Erfahrungen aus meiner professionellen Arbeit mit Suchterkrankten und aus dem Austausch und Rückmeldung mit meinen Klientinnen.
Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel Adomat und wünsche dir Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode.
Hallo, liebe Frauen und Mütter. Diese Folge ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ich sage das wahrscheinlich öfter, aber ich finde das ein ganz wichtiges Thema für eure eigene Therapie, für euren persönlichen Heilungsweg, dass ihr eine Suchttherapeutin oder beziehungsweise eine Begleitung habt, die euch weiterbringt, die euch vorwärts bringt, die euch hilft und nicht in alten Suchtdynamiken festhält und euch aufhält, euch weiterzuentwickeln, weil das gibt es. Und es ist alltäglich in der Therapie allgemein, aber auch in der Suchttherapie. Es gibt leider immer noch super viele Behandler, Fachpersonal, Therapeuten, die Vorurteile haben, stigmatisieren, und das erschwert natürlich mega den Prozess. Denn ihr kennt meine Meinung, keine Therapeutin, kein Behandler hat euch zu sagen, was ihr könnt und was nicht, wer ihr seid und was nicht. Oder sonstige Unterstellungen zu machen. Das ist unglaublich wichtig, denn nur ihr wisst, wer ihr seid, was ihr braucht und was geht. Ich habe festgestellt, dass es oftmals immer noch daran geht, dass viele Therapeuten so ein bisschen nach dem traditionellen Ansatz in der Suchttherapie gehen, und dieser Ansatz beinhaltet auch immer noch sehr viele Vorurteile, die sich auch noch hartnäckig in dieser Gesellschaft halten. Und ja, es ist, das verschlimmert einfach die Behandlung, und ja, das ist ja etwas, was auch meine persönliche Mission ist, da aufzuklären und das zu verändern, weil nicht jeder, der ein Suchtmittel konsumiert oder konsumiert hat, ist gleich. Wir Menschen sind unglaublich verschieden und haben unsere ganz eigenen Wege, persönlichen Wege hingelegt. Und das macht einfach Unterschiede. Ne? Also es halten sich hartnäckig Vorurteile wie Sucht, süchtige Menschen lügen. Na, also ich gebe jetzt mal Gas. Süchtige Menschen verarschen dich nur. Süchtige Menschen wollen ständig was von dir. Süchtige Menschen wollen nur ihren eigenen Vorteil. Dieser Mensch will jetzt einfach nur ein ADHS-Medikament verschrieben bekommen haben, damit er schön weiter konsumieren kann. Und. Es gibt unglaublich viele Vorurteile. Und das ist Bullshit. Na, das passt nicht. Das passt vielleicht bei einem von 100, ja, aber das gilt ja nicht für alle Menschen. Und man kann ja nicht, oder ich finde es nicht gut, da alle gleichzusetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und an der Stelle möchte ich euch auch bitten, wenn ihr die Folge hört oder mich gefunden habt und diese Folge gefunden habt und mich noch gar nicht kennt, dann vertraut bitte eurem Gefühl. Das hat seine Gründe, warum ihr danach gesucht habt. Wenn ihr das Gefühl habt, dieser Therapeut hilft euch nicht weiter oder irgendwas macht er mit euch und irgendwas stimmt nicht mit denen, weil Menschen mit einer, gerade auch mit einer Suchterkrankung, wir sind so unglaublich feinfühlig. Wir haben ein Gespür dafür. Und vertraut eurem Gefühl, vertraut euch selbst, und es gibt immer die Möglichkeit, den Therapeuten zu wechseln. Dann macht das. Ne? Weil manchmal passt es einfach auch nicht in der Beziehung zwischen den Menschen. Das ist okay und das ist normal. Ja, denn auch Therapeuten haben ihre eigenen persönlichen Grenzen. Es ist einfach so. Wir sind alle nur Menschen. Und ich habe euch jetzt eine Checkliste mitgebracht. Die würde ich gerne mit euch durchgehen, damit ihr gucken könnt, hey, was ist wichtig, worauf muss ich achten? Weil ich auch von Freunden und Familie einfach auch oft gefragt werde, so hey, ich möchte zum Therapeuten, ich will da und dahin, kannst du mir da was sagen? Ja, und dann sage ich oft, ey, schick mir doch mal die Ausbildung, was hat er so gemacht und bla bla bla. Und da kann man dann schon ein bisschen mehr dran festmachen, hey, ist das was für dich oder nicht, weil ich den anderen kenne, ne, weil ich den Menschen aus meiner Familie kenne und dann so ein bisschen einschätzen kann, was braucht's und was braucht nicht. Und das ist halt immer sehr unterschiedlich. Und ich weiß auch, die Versorgungslage ist schlecht und manchmal ist das nicht möglich zu wechseln. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist das auch okay für den Moment. Dann vertraut euch und arbeitet damit, dass dieser Therapeut das und das in euch auslöst und redet mit anderen Menschen darüber. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die euch weiterhelfen kann. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr vorausgreifen. Ich möchte jetzt einfach mit den 10 Punkten anfangen. Und zwar ist es wichtig, der erste Punkt, Empathie und Verständnis. Ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin zeigt euch Verständnis, Mitgefühl für alle Herausforderungen, die so die Sucht mit sich gebracht hat oder mit sich bringt. Diese Therapeutin ist immer freundlich zu euch, zeigt euch Anerkennung für eure emotionalen Zustände und bietet einen wohlwollenden, unterstützenden Rahmen. Das ist ihr Job. Und den hat sie gefälligst gut zu machen, weil ist mir wichtig für die Welt da draußen. Und wenn ihr merkt, sie ist mal unfreundlich oder sie wird auf einmal sehr persönlich, dann kann das, oder ihr habt irgendwie ein komisches Gefühl, vertraut dem Gefühl. Manchmal löst ihr etwas aus in dem Gegenüber. Vielleicht merkt er es nicht gleich. Es gibt so noch Punkte, auf die ich noch komme, die helfen, das sich selber zu reflektieren. Aber es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr das merkt, dass ihr eurem Gefühl vertraut. Na, und wenn diese Therapeutin persönlich wird und euch angreift, dann hat das nichts mehr mit euch zu tun. Weil manchmal können Therapeuten wirklich von unten irgendwelche Klischees rausholen aus der Sucht, na, von denen ich schon ein bisschen geredet habe, so von wegen Lügen oder sonst irgendwas, Weglaufen, Vermeidung und. Na, und So einfach ist es manchmal nicht. Ne? Zweiter Punkt. Kein Urteil. Eine gute Therapeutin hat keine Vorurteile. Sie stigmatisiert euch nicht. Ihr wisst, Stigmatisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Stigmatisierung ist Vorurteile haben, Vorannahmen haben, also negative Annahmen, Stereotype, Sucht, Aussagen, über die ich auch schon geredet habe, und das ist alt, das ist Schrott, damit arbeitet die Sucht nicht mehr, die sich weiterentwickelt hat und nach neuen Standards arbeitet, und das hat einfach keinen Platz und das darf nicht mehr sein. Das ist wichtig, dass ihr, wenn ihr merkt, das Gegenüber wertet euch ab und hat irgendwelche Annahmen, das klappt sowieso nicht und tendenziell und so, irgendwelche Bewertungen mit reinnimmt, Vorurteile und Annahmen, dann ist das nicht gut. Das hat was mit der persönlichen therapeutischen, also mit der Haltung auch zu tun des Einzelnen. Dann hat dieser Mensch nichts zu suchen in der Suchttherapie. So, kommt öfter vor, als man denkt. Aber das hat auch wieder nichts mit euch zu tun, sondern mit dem Therapeuten, mit der Person. Und es ist auch wichtig, dass diese Person halt auch konkurrent ist, so, ne? Dass sie nicht das Gefühl hat, der sagt irgendwie was zu mir, aber denkt eigentlich was ganz anderes. Ne? Das merkt ihr, da bin ich mir sicher. Ne? Feinfühligkeit, ihr habt eine unglaubliche Feinfühligkeit. Vertraut diesem Gefühl. Ne? Klar, Obacht. Ihr müsst auch aufpassen auf die fiese kleine Ratte Suchtgedächtnis, ne? Aber das ist wieder was anderes. Das kommt das kommt dann auch anders. Ne? Das erzählt euch eine ganz, ganz andere Ausreden, aber dieses Gefühl, ihr werdet nicht verstanden oder da stimmt was nicht, denn dem könnt ihr schon vertrauen. Das ist was anderes. Und was auch wichtig ist, dass wirklich dieser Therapeut auch keine stigmatisierende Sprache verwendet. Ey, ich kenne das von mir selber, ich kann das selber gut. Ich habe mich auch schon oft als Ex-Junkie betitelt, aber es ist was anderes, wenn ich das mache, als wenn das jemand macht, der keine Suchtvergangenheit hat. Ne? Also diese Begriffe sollten tunlichst, also diese stigmatisierenden Begriffe sollten vermieden werden, damit ihr euch wohlfühlt und euch in einem positiven Licht seht. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ihr euch gut fühlt. Drittens, fundiertes Fachwissen und ständige Weiterbildung. Manchmal, wie ich auch festgestellt habe, in meiner professionellen Arbeit bei einigen Institutionen ein Problem. Gut, heute gibt es viele Online-Weiterbildungsgeschichten, Gott sei Dank. Aber das ist etwas, das ist wichtig, weil ich auch meine eigenen Erfahrungen als Therapeutin in der Behandlung von Suchtmittelabhängigen gemerkt habe, dass, ja, sagen wir mal liebevoll, ich alleine in der Bibliothek rumstand. Also was Fachwissen angeht, also ich habe das ja liebend gerne aufgesogen, aber es gibt halt Therapeuten, die tun das nicht. Und das ist schon wichtig, da viel drüber zu wissen. Oder, ja, was ich zum Beispiel auch weiß, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, gab es einmal die Woche eine Weiterbildung. Es war ein Angebot, aber haltet euch fest, nicht jeder Therapeut hat das genutzt. Das saßen immer dieselben Pappenheimer da. Nur mal so. Es gab auch welche, die haben da nicht dran teilgenommen. So, also man hat ja gerne mal die Wahl. Ne? Oder es wird einem eine Wahl gelassen. Ne? Aber das ist wichtig, dass sie eine fundierte Ausbildung haben, dass Suchtherapeuten Erfahrung haben und sich regelmäßig weiterbildet und auf den neuesten Stand der Forschung bleibt. Ne? Da gehört auch ein bisschen eigenes Interesse zu. Und ein umfassendes Wissen hat über all die Aspekte, die damit zu tun haben. Und da könnt ihr auch mal ein bisschen nachhaken und mal einfach mal nachfragen nach den Ausbildungen, die diese Therapeutin vielleicht gemacht hat. Und die kann man dann auch noch mal googeln, so, ne? Also wenn euch das genauer interessiert. Eine gute Therapeutin, Suchtherapeutin, Psychologin, whatever, sollte viertens eure Selbstwirksamkeit stärken. Ich finde Selbstwirksamkeit eine super tolle Sache in der Suchttherapie. Also ich habe sehr viel Selbstwirksamkeit zum Beispiel erlebt in der Ergotherapie, beim kreativen Arbeiten, beim Zeichnen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin so gut da drin. Und das hat mir wirklich, wirklich geholfen, meine Selbstwirksamkeit zu stärken und zu erkennen, hey, ich bin gut, ich kann etwas. Ne? Und habe da auch gute Rückmeldungen gekriegt. Und gute Rückmeldungen oder positive Rückmeldungen und Bestärkung sollten euch auch die Therapeutinnen geben. Vertrauen in eure Fähigkeiten. Oh Gott, das ist so wichtig, dass sie Vertrauen haben darin, dass ihr mehr könnt, viel mehr könnt, als das, was ihr bisher gemacht habt, wo ihr noch in der Suchtmittelabhängigkeit wart. Weil das Potenzial ist gigantisch, was sich entwickelt. Ne? Und auf welche Level ihr klettern könnt. Also, ja, das hat auch viel mit Stigmatisierung und Vorurteilen zu tun. Ja, wird ja eh wieder rückfällig und schafft das ja eh nicht. Bitte keine zu hohen Herausforderungen, weil das könnte ja dann wieder zum Rückfall führen. Aber nein, Bullshit. Alles totaler Schwachsinn, weil es ist unglaublich hilfreich, etwas zu tun, was Ziele zu haben, eine Mission zu haben, etwas zu haben, was man machen möchte und dafür zu kämpfen, weil das kann unglaubliche Potenziale freisetzen. Und es ist total wichtig, dass eure Selbstwirksamkeit gestärkt wird und sich immer weiter verbessert, ne? Damit ihr auch ja, wieder Autonomie erlangt, damit ihr eigene Entscheidungen treffen könnt für euer Leben, um ein erfülltes und tolles und euren Bedürfnissen entsprechendes Leben zu führen. Ne? Und dazu müsst ihr auch Entscheidungen treffen. Ne? Und ja, mache ich jetzt eine Ausbildung, eine neue, oder gehe ich wieder in den Job zurück? Was möchte ich machen? Was brauche ich? Ne? Es ist nicht einfach und es dauert seine Weile, das rauszufinden, aber es ist wichtig, dass Klientinnen also empowered werden, befähigt werden und sie unterstützt werden. Fünftens, individuelle Therapieansätze. Es geht einfach auch darum, dass jede Therapie angepasst werden sollte in all ihren Anteilen an die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Klienten. Was braucht der Klient? Was hat er für Ziele? Was möchte er? Möchte er mit seinen Gefühlen besser umgehen? Dann braucht es andere Tools und Methoden. Und das ist wichtig, dass eine Therapeutin da ein Repertoire hat. Und wenn sie das noch nicht hat oder ihr was fehlt, dass es eine motivierte Therapeutin ist, die sich das aneignet. Weil das habe ich zum Beispiel auch gehabt in meiner jetzt letzten Therapie in der Burnout-Klinik, hatte ich einen Therapeuten, der konnte sich jetzt nicht so mega gut aus mit ADHS, aber der hat sich informiert und hat das wirklich gut gemacht. Der hat mir Modelle aufgezeichnet, ich stehe ja sowieso auf sowas und das hat mir unglaublich weitergeholfen, weil er engagiert war. Er hat, das ist wichtig, dass sie auch kurzfristig Neues lernen kann und flexibel auf euch eingehen kann. Die Therapeutin, der Therapeut. Sechstens, ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen, Risikohaltung. Eine gute Therapeutin, wirklich, das ist ein mega Punkt, woran ihr diese guten Therapeuten erkennt, ist, dass sie euer mutiges Denken unterstützen. Wenn ihr Lust habt, nach der Therapie, so ging es mir auch, ich möchte Ergotherapeutin werden, nach meiner eigenen Entwöhnungstherapie. Es ist wichtig, dass ihr Therapeuten habt, die an euch glauben und sagen, hey ja, das ist eine coole Idee. Lass uns doch mal gucken, was du dazu brauchst. Du brauchst das, das und das und den Schritt und den Abschluss, whatever. Aber dass sie nicht sagen so, sind sie sich sicher? Ich weiß nicht. Es überfordert doch wahrscheinlich ihre Fähigkeiten. Da müssen wir doch noch mal überlegen. Sie sich das noch mal. Können sie das aushalten? Das ist ja jetzt noch mal ganz lange, wo sie etwas lernen müssen und bla bla bla. Und zack ist der Klient zerlegt und hat gar keinen Bock mehr, irgendwas Neues zu machen. Also überlegt doch mal allein, was das mit euch macht, wenn jemand sowas zu euch sagt und nicht an euch glaubt. Es ist wichtig, dass der Therapeut, die Therapeuten an euch glauben, um halt auch, dass ihr auch diese Herausforderungen annehmt, raus aus eurer Komfortzone. Ihr habt euch lange genug in eurer Komfortzone befunden mit der Sucht. Ich weiß, wie es ist. Da kann man sich schön hinter verstecken. Und dann ist es natürlich mutig, sein Potenzial zu nutzen. Manchmal kommt einem das vielleicht gelegen, dass ein Therapeut sagt, hey, schaffst du eh nicht. Okay, dann mache ich das halt nicht so. Dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen rückfällig. Mein Spaß, aber so überspitzt dargestellt. Es ist wichtig, dass das an euch geglaubt wird. Und ich kann euch sagen, ich glaube an euch. Ich glaube an jeden Einzelnen von euch, dass ihr es schaffen könnt, so gut wie alles zu erreichen, was ihr euch wünscht, was eure Ziele sind. Wenn es eure Ziele sind, wenn es eure Bedürfnisse sind und wenn es euch wichtig hat und eine Bedeutung für euch hat, dann könnt ihr unglaublich viel Energie freisetzen dafür. Punkt 7. Selbstoffenbarungen. Das bedeutet, durch das Teilen der Erfahrungen, also der eigenen Erfahrungen der Therapeutin, egal in welche Richtung, ob mit Sucht oder andere Herausforderungen, die die Therapeutin im Leben hatte und sie überwunden hatte, ihr euch das erzählt, dass sie sich transparent und authentisch zeigt. Und das kann sehr viel Mut machen. Ich bin ja eh ein großer Fan davon, klar, bei selber eine Suchtgeschichte. Aber ich weiß, wie sehr mir das geholfen hat, wenn ich wusste, hier hat jemand eine Suchterkrankung hinter sich gebracht und hat es geschafft. Und das gibt Mut, das gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist ein unglaublich wichtiger Samen zur Veränderung. Und diese offen über diese eigenen Erfahrungen zu sprechen, also wenn die Therapeutin über eigene Erfahrungen spricht, ist es so, das so wichtig. Das ermutigt ja auch selber, den Klienten offen zu sein und darüber zu sprechen. Ja, aber es muss aus dem Herzen kommen, nicht irgendwie gezwungen, sondern wirklich ja, angemessen sein. Ne? Sollte keine Erfahrung sein, die vielleicht noch nicht bewältigt sind oder irgendwie Erfahrung aus eigenen Saufgelage oder was auch immer, irgendwelche Sachen, die da auch gar nicht reinpassen oder auch keinen therapeutischen Wert haben oder keinen Wert zur Weiterentwicklung. So, ne? Und es ist auch wichtig, dass, ja, dass zum Beispiel die Gefühle, ne, die ihr auslöst bei einer Therapeutin, dass die Therapeutin darüber reden kann. Also was eure Geschichte, eure Erfahrung oder die Dinge, die ihr erzählt, bei der Therapeutin auslöst. So, das ist ja auch eine Art von Selbstoffenbarung. Das ist auch unterstützend. Das hilft, eine Beziehung aufzubauen und wichtig im Prozess auch zu merken, hey, ich habe eine krasse Geschichte, hey, die erlebt nicht jeder. Ja, und dann ist es logisch, dass ich eine Weile es mir nicht gut geht, dass ich traurig bin, um das zu verarbeiten. Ne? Und dafür Anerkennung zu bekommen und gesehen zu werden, ist ja eine tolle Sache. Wer weiß, also, oder ihr wisst ja genau, wie gut wir als Kind gesehen wurden, wir Menschen mit Suchterkrankung. Wir hatten selber Eltern, die wahrscheinlich eine Suchterkrankung hatten. Ne? Ich spreche da aus Erfahrung. Und ja, das macht etwas mit jemandem, ne? Weil natürlich andere Dinge oftmals sehr wichtiger war für die Eltern als ihre Kinder, als ihr, als du oder ich. Ne? Punkt 8. Supervision, Interversion. Das bedeutet, dass die Therapeutin, ich denke, davon werdet ihr nicht so viel mitbekommen bei der Therapeutin, aber ihr könnt gerne mal nachfragen, ob die Therapeutin halt in einem Austausch ist mit anderen Therapeuten, die sie dabei unterstützt, sich selber zu reflektieren, die anderen oder die Gruppe, die unterstützend dabei wirkt, stigmatisierende Tendenzen zu erkennen in der Behandlung und all diese Rückmeldung gibt und halt auch Strategien an die Hand gibt, hey, was kann man machen, was kann man verbessern. Und ja, das ist wichtig auch für die Weiterentwicklung der Therapeutin, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Jede Therapeutin macht einen Prozess durch in ihrer Entwicklung. Ja. Und dieser Prozess ist wichtig, um wirklich nachhaltig auch sehr gut zu werden. Punkt 9. Anerkennung der Anstrengung eurer Abstinenz. Nennt sich leistungssensible Suchttherapie. Ist eine super tolle Sache. Eine gute Therapeutin, die Weiterbildung gemacht hat, so wie diese, und gut ausgebildet ist und gut im Austausch auch mit anderen Therapeuten steht, weiß, dass Abstinenz eine körperliche und psychische Anstrengung ist und die gewürdigt werden soll, diese Leistung. Und dass es oftmals ein Kampf ist und dass es auch ein Kampf gegen sich selbst und gegen die Sucht und gegen den Suchtdruck ist und dafür braucht es Verständnis. Ne? Und das muss gezielt unterstützt werden und immer wieder ja auch darüber gesprochen werden, hey, ja, ich verstehe Sie, das ist anstrengend für Sie. Es ist nämlich verdammt nochmal nicht selbstverständlich für jemanden, der nie eine Suchterkrankung gehabt hat, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was das für ein Gefühl ist, abstinent zu sein dann auf einmal. Weil da ist, ja, ihr wisst, was passiert, ne? Alles ploppt auf, alles kommt mit Mal wie eine Welle und zerreißt einen innerlich. Ne? Also, ja, dann bleib du doch mal verdammt noch mal abstinent, wenn alles in dich, in dir sich ja, schlimm anfühlt und dich innerlich zerreißt. Das ist verdammt schwer. Ich meine, wir haben ja keine Nicht-Suchtmittel konsumiert, weil wir gerade Bock hatten und uns gelangweilt haben. Ja, das ist auch nochmal so ein großer Bullshit, diese Annahmen. Aber gut, ich will hier nicht so lange machen. Also es ist wichtig, das anzuerkennen. Ne? Und Punkt 10, Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge, die Therapeutin mit sich selber macht. Weil ja, es ist ein anstrengender, schwieriger Job. Ja, man kommt dann an seine Grenzen, gerade wenn man sehr engagiert ist und was bewegen möchte bei den Klientinnen. Es ist wichtig, sich auch um sich selbst zu kümmern, um seinen eigenen Stressabbau, weil das ist schon eine Belastung, diesen Beruf auszuüben. Aber sie hat ja Strategien für Selbstfürsorge und ja, die auch langfristig effektiv sind, weil das ist wichtig. Das ist auch so eine Sache, die ich so ein bisschen bei mir auch vernachlässigt habe und was so ein bisschen auch mich in meinen Burnout führte, ist halt, dass ich auch mal mich um mich kümmere und nicht nur um die alle und so. Ne? Also ja, weil Regeneration und ja, Stressabbau ist wichtig, dass das gemacht wird, um wieder eine gute, selbstreflektierte, wertschätzende nicht stigmatisierende Therapeutin sein zu können, ne, für den Klienten. Ich will euch auch noch sagen, dass es total wichtig ist, dass ihr mit eurer Therapeutin über alles redet, was sie in euch auslöst oder was das mit euch macht und alle Gedanken, die da im Kopf sind, weil das ist wichtig. Ich weiß, es ist schwer. Ich habe am Anfang auch nur höchstens die Hälfte erzählt von dem, was mich bewegt. Aber es ist wichtig, ne? Das ist wichtig, dass die Therapeutin das erfährt, um auch besser zu werden, dass sie etwas in euch auslöst, dass es etwas mit euch macht, wenn sie zum Beispiel in stigmatisierender Sprache mit euch redet oder euch als Junkie betitelt, nicht an euch glaubt oder was auch immer. Ne? Also so denkt, nee, sie sind nicht geeignet, um jetzt Ergotherapie zu studieren oder whatever. Also, ne, dass ihr das zurückmeldet. So, ne? Wie kommen Sie da drauf? Das ist doch Ihre persönliche Meinung. Sie kennen mich doch gar nicht. Sie wissen doch gar nicht, was für Energien ich freisetzen kann. Ne? Und so weiter. Weil das ist etwas, das fehlt auch vielen in dem therapeutischen Setting, diese Rückmeldung. Ne? Wenn jemand lange abstinent ist, was macht das mit jemandem? Ne? Wie verändert das den Menschen? Weil diese Rückmeldungen sind wichtig, dass die auch den Therapeuten erreicht. Weil meistens erreichen nur die Rückmeldung von Rückfällen den Therapeuten oder oftmals. Und das ist natürlich, ne, wenn man das im Kopf zusammenbastelt und einem die Informationen fehlen, wie erfolgreich man sein kann als Mensch, der mal suchtkrank war in der Abstinenz, welche Next Level man freisetzen kann, wenn man das nicht weiß, dann wird es natürlich umso schwieriger. Also diese Rückmeldungen sind genauso wichtig für den Therapeuten. Ne? Und dass ihr auch sagt, was das mit euch macht, so damit sie weiß, hey, was kann ich damit anstellen? Und sie, wenn sie bei sich bleibt und merkt, hey, das ist wichtig, ich gucke mir das mal an, was sie da zu mir sagen, ne? die Punkte, okay, dann ist das auch eine Chance für den Therapeuten, sich weiterzuentwickeln. Und wenn sie oder er das sieht, das macht sie zu einem guten Therapeuten, egal was sie vorher gemacht haben. Aber jeder hat die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und Therapeuten können auch, also, oder wachsen durch ihre Klienten und auch durch ihre Rückmeldungen. Ne? Also sagt es, wenn ja, ein Therapeut in euch etwas auslöst, was ja, ihr euch auch nicht traut zu sagen, nehmt den Mut zusammen und sprecht es an, weil es ist wichtig. Na, raus aus der Komfortzone. Rein in die Dangerzone, in die Weiterentwicklung. Ne? Entfernt ihr euch aus eurer Komfortzone, entwickelt ihr euch weiter. Ne? Und das ist wichtig, wenn ihr abstinent sein und bleiben möchtet, euch weiterzuentwickeln persönlich. Gut, ich fasse, ne, zum Schluss noch mal kurz alle Punkte zusammen für eure Checkliste. Achtet erstens auf Empathie und Verständnis der Therapeutin. Zweitens, achtet darauf, dass sie keine Urteile bildet, dass sie nicht stigmatisierend ist und so weiter. Keine Vorurteile, keine Annahmen, nichts. Drittens, sie hat fundiertes Fachwissen und bildet sich ständig weiter. Da könnt ihr nachfragen. Viertens, ihr fühlt euch gestärkt in der Selbstwirksamkeit von eurem Therapeutin, von eurem Therapeuten. Fünftens, diese Therapeutin, der Therapeut kann sich individuell anpassen an euch und eure Bedürfnisse. Sechstens, Risikohaltung. Der Therapeut hat Vertrauen in eure Fähigkeiten und bestärkt euch. Siebtens, Selbstoffenbarung. Der Therapeut ist fähig, euch rückzumelden, was zum Beispiel eure Geschichte in euch auslöst. Achtens, Supervision, Intervision. Der Therapeut, die Therapeutin tauscht sich immer wieder mit Kolleginnen und so weiter aus. Neuntens, Anerkennung der Anstrengung eurer Abstinenz. Zehntens, der Therapeut, die Therapeutin sorgt für sich selbst, betreibt Selbstfürsorge. Super. Das waren diese 10 Punkte. Solltet ihr noch Fragen haben, fragt mich bitte gerne. In den Shownotes ist mein Kontakt. Und ich hoffe für euch und ich wünsche mir für euch, dass ihr, wenn ihr in Therapie seid, dass ihr eine tolle, großartige Suchttherapeutin habt, an denen ihr wachsen oder die, mit der ihr wachsen könnt, euch persönlich weiterentwickeln könnt und einen richtig tollen, großartigen Weg in eure Abstinenz hinlegen könnt. Weil das kann oftmals einen großen Unterschied machen. Hey, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Meine Lieben, ihr wisst ja, dass ich immer sehr dankbar bin für ein bisschen Support für meinen Podcast. Also es wäre mega, mega cool, wenn ganz viele andere Frauen und Menschen da draußen auch die Informationen bekommen über den Podcast, die ihr bekommt. Also bitte gerne bewerten, teilen, liken, damit dieser Podcast etwas mehr Reichweite oder viel mehr Reichweite bekommt. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis bald. Eure Isa.